Donnerstag.
Da kann ich leider nicht.
Hallo und willkommen bei Donnerstag kann ich leider nicht. Schön, dass auch ihr wieder gar keine Zeit habt, um mit uns die Popkultur unsicher zu machen, um über Filme, Serien, Musik, Games und den ganzen anderen Quatsch zu diskutieren und zu philosophieren. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Hallo? Sonst noch jemand da? Hallo? Ja, wie ihr hört ihr nichts, jedenfalls niemanden sonst. Meine beiden Kollegen, das sind Daniel und Manuel, die hatten diese Woche Besseres zu tun. Besseres wie im Urlaub zu sein und Besseres wie krank zu sein. Aus einer irgendwie tief verinnerlichten Bringschuld, die mir vermutlich kein Therapeut der Welt so richtig erklären können wird, will ich diesen obligatorischen Donnerstag trotzdem nicht komplett stumm belassen und euch zumindest ein klein wenig Inhalt geben. Inhalt, Content, nennt es wie ihr wollt. Das ist dann heute weniger eine Diskussion oder ein Austausch, wie ihr das sonst hier kennt. Es ist eher ein kleines Review, eine Kritik in Form eines Selbstgesprächs. Und ihr kennt alle die Faustregel für Selbstgespräche. Alles halb so wild und normal und kein Problem, solange man keine neuen Informationen erhält. Deswegen heute kurz und knackig, ohne kritische Einwürfe, ohne falsche Meinung und dusselige Witze meiner Mitstreiter. Kinoeindrücke. Das sind kurze oder mittellange Berichte zu zwei Filmen, die ganz aktuell im Kino sind. Aktuell, das heißt Anfang August 2025. Wer diesen Podcast im, keine Ahnung, April 2027 hört, falls die Welt bis dahin noch steht, habt ihr doch bestimmt irgendwo im Ödland die Möglichkeit, für ein paar Nuka-Cola-Kronkorken irgendwie diesen Film zu gucken. Oder beide Filme zu gucken. Und warum spricht der Onkel jetzt über Fallout? Tja, das weiß er selber nicht. Jedenfalls zwei aktuelle Filme. Eines kann schon vorab über beide gesagt werden, sie sind interessant. Und ja, interessant ist irgendwie wie nett und wir kennen die semantischen Verwandtschaftsverhältnisse von nett, aber trotzdem, beide Filme sind im positiven Sinne interessant und damit sehenswert. Zunächst The Life of Chuck. Das ist der neue Mike Flanagan mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle, basierend auf einer Novelle von Stephen King. The Life of Chuck, das ist ein Film, den ich sehr gerne mit meinen beiden Kollegen hier besprochen hätte, deren Eindrücke mich wirklich stark interessieren. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal drauf zurück. Denn es ist ein Film, der etwas sehr Spezifisches macht und versucht und dafür auf eine entsprechende Reaktion des Zuschauers angewiesen ist. Wenn er sonst nichts ist, ist er doch zumindest ein Film, der beschäftigt und den man in Menschen, die man kennt und mag, gespiegelt sehen möchte. Aber zunächst einmal die Namen der Beteiligten. Mike Flanagan, das ist der Horrorregisseur, der mit Oculus und dem Ouija-Prequel berühmt geworden ist, der dann seine goldene Zeit bei Netflix begann, wo er mit mehreren Horror-Drama-Miniserien wahnsinnig erfolgreich und schlicht wahnsinnig gut war. Die Rede ist hier von Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und insbesondere von seinem Meisterwerk Midnight Mass. Flanagan hat sich dabei als großer Fan von Stephen King etabliert, hat einen ähnlichen Hang zu Figurenensembles, zu gewissen Örtlichkeiten und zu blümeranten Motiven und Metaphern. The Life of Chuck ist nach Das Spiel und Dr. Sleep die dritte direkte Verfilmung von eines Stephen King-Romans und einer Geschichte für Mike Flanagan. Stephen King selbst ist natürlich ein Name, der Reaktionen und Vorurteile weckt, im Positiven wie im Negativen. Deswegen macht es schon irgendwie Sinn, dass das Marketing den Namen natürlich groß auffährt, dann aber die Verurteilten Stand By Me und The Green Mile als Beispielwerke nennt, um den Ton vorzugeben. Denn das hier ist kein S, kein Brennen muss Salem oder Shining, das hier ist ein Drama Stephen King, basierend wie gesagt auf einer Novelle aus der Sammlung Blutige Nachrichten. Wer den Trailer zu The Life of Chuck gesehen hat, der wird eine ungefähre Vorstellung von dem haben, was einem hier erwartet. Tom Hiddleston spielt Chuck, Chuck wird zeitnah sterben und so blicken wir und er auf Chucks Leben zurück, um zu sehen, was dieses Leben so besonders und lebenswert gemacht hat. Was kitschig und banal klingt und immer Gefahr läuft, genau das auch zu sein, gibt sich natürlich jede Mühe, Postkartenplattitüden zu vermeiden und echte, authentische Lebenslust mit echten Charakteren zu verbinden. Was das Marketing aber auch augenscheinlich ganz bewusst ausgeklammert hat, das ist das erste Drittel dieses Films. Denn der Film beginnt ganz anders, als man oder zumindest ich es erwartet hätten. Und wer sich diesen Eindruck bewahren möchte, auch wenn es eigentlich nicht entscheidend ist, der skippt jetzt vielleicht ein, zwei Minuten nach vorne. Der Film beginnt mit dem, was er Akt 3 nennt, also dem, was eigentlich am Ende kommt. Und statt Tom Hiddleston sehen wir Chiwetel Ejiofor und Karen Gillan hören David Dastmalchian zu, wie er sich über Pornhub auslässt und treffen Matthew Lillard. Hier geht die Welt zugrunde, und zwar wortwörtlich. Erdbeben, Überflutungen, Ausfall von Telefon und Internet, halb Kalifornien ist weg, Ernten versagen und die Bienen sind ausgestorben. Also der Tag X für die Welt steht unmittelbar bevor und eine ominöse Bank in dieser Welt bedankt sich bei Chuck, ja bei diesem Chuck, für 39 tolle Jahre in der Buchhaltung. Agee4 ist Lehrer und hält Kurzessays über Carl Sagan und bringt dadurch ein zentrales Motiv ins Spiel, nämlich das Motiv des Universumskalenders. Wenn man das Alter unseres Universums auf ein Erdenjahr übertragen würde, wäre die Milchstraße erst circa im Mai entstanden und die Menschen natürlich erst ganz am Ende. Also ganz am Ende. Man kann es sich vermutlich vorstellen. Was sich in diesem ersten Akt entspinnt, ist eine ziemlich intensive, beklemmende und erstaunlich einfühlsame Metapher des Weltendes, in der Agee4 und Gillen das Zentrum bilden. Es ist wie Lars von Triers Melancholia, nur eben für Menschen, die noch etwas Hoffnung haben. Aber wie gesagt, es heißt Akt 3, es ist das Ende, welches jedoch am Anfang dieses Films steht. Und dann ist da immer wieder die Annonce für Chuck, die immer präsenter wird, bis der Sternenhimmel und ein EKG ein etwas eigentümliches und doch beklemmendes Duett anstimmen. In seiner Direktheit, so nennen wir es mal, ist es ein gleichermaßen plumpes wie selbstbewusstes Bild, welches Flanagan hier entwirft. Wie ein motivischer Prolog für den eigentlichen Film, der von diesem irgendwie losgelöst und doch immer zu verbunden ist. Damit stellt sich aber Regisseur Flanagan fast ein eigenes Bein, denn was in Akt 2 und 3 dann folgt, ist eben doch genau das, was eigentlich zu erwarten war, nur jetzt plötzlich erhöht durch diesen übergroßen kosmischen Kontext. Abgesehen von einer wirklich tollen Tanzsequenz und dem neuen Motiv, das eines verbotenen Zimmers, wird der Einstieg mehr und mehr zu einer Last, unter der der Film vielleicht nicht komplett zerbricht, die ihn aber hindert und irgendwie lähmt, wirklich den Punkt zu machen, der hier gemacht werden sollte. Die Neupositionierung von Figuren, Orten und Objekten des ersten Drittels wirft häufig mehr Fragen auf, als dass es die Situation intensiver macht. Gefühlte 20 Minuten verbringen wir mit Straßenmusik und einer Tanzszene, die natürlich toll und schmissig ist, wie gesagt, deren symbolischer Gehalt für Chuck und für den Film wirklich greifbar ist. Doch irgendwann in Akt 1, wenn der junge Chuck seine Tanz- und Lebenserfahrung zwischen Schule und Großelternhaus macht, hätte man diese Minuten gerne anders verteilt oder zumindest gewichtet gehabt. Vielleicht ist die Theorie, hat Flanagan zu lange im Miniserienmodus gearbeitet. Vielleicht hat er aber auch sein Publikum, in diesem Fall mich, auch dadurch einfach erzogen, wie seine Geschichten am besten erzählt werden und am besten funktionieren. In Sachen Screentime schafft es da Tom Hiddleston kaum aufs Treppchen, was überraschend, aber nicht unbedingt schlimm ist, denn Flanagan hat einmal mehr ein fantastisches Ensemble um sich geschart. Es sind viele alte und neue Bekannte aus seinen bisherigen Filmen und Serien. Fast jede Sprechrolle hier hat schon mindestens einmal mit Flanagan zusammengearbeitet. Die Kinder- und Jugenddarsteller für Chuck bekommen zwar mitunter leider genau die Plattitüden aufs Auge gedrückt, die man oder zumindest ich befürchtet hatte, schlagen sich aber insgesamt wirklich gut. Dann sind da Mia Sara und Mark Hamill, die tollen Support als Großeltern geben. Und doch fühlt sich die wirre Struktur dieses Films zwischen Metapher, Neukonstruktion, Gegenwart, Rückblick, neuer Metapher irgendwie sperrig an. Man stellt sich die Frage, warum es sich Flanagan überhaupt so kompliziert macht, wo er doch am Ende auf eine eigentlich simple Kernidee hinaus will. Dass sie simpel ist, ist an sich gar nicht mal so schlimm. Es sind häufig die vermeintlich simpelsten oder banalsten Konzepte, die sich besonders schwer nachstellen oder vermitteln lassen. Und in der Theorie springt der Funke über. Nur leider überwiegend in der Theorie für mich. Das Finale von Akt 3, also dem ersten Drittel, das zwischen Chiwetel Ejiofor und Karen Gillan, hat mindestens einen Moment, der mich enorm gepackt und berührt hat. Doch nicht nur würde dieser Moment durch die überambitionierte Bildsprache dieser Sequenz in Mitleidenschaft gezogen, es gibt keinen weiteren Moment im folgenden Film, der mich auf diesem Niveau bewegt oder gerührt hat. Andererseits ist Mike Flanagan generell und hier vielleicht mehr denn je einer der emotional ehrlichsten Filmemacher, die wir dieser Tage haben. Er zeigt sein Herz offen, trägt es auf der sprichwörtlichen filmischen Zunge, wenn wir das mal so nennen wollten, und er brachte ähnlich hochkonzeptionell verpackte Botschaften über Familie, Leben, Liebe und Vergänglichkeit schon mehrfach erfolgreich auf den Punkt. In gewisser Weise ist das hier jetzt sein Tree of Life. Mit diesem Vergleich, tut damit, was ihr wollt, zieht eure Schlüsse. Aber ohne Rücksicht auf Verluste peilte Flanagan hier den Mond an. Und auch wenn er das hochgesteckte Ziel etwas verfehlt hat, der Versuch ist allemal sehenswert und eben im besten Sinne interessant. Meine persönlichen Selbstzweifel kann man dann vielleicht als Kritik auf hohem Niveau verbuchen. der zweite Film in diesem Kinofilm-Review-Doppel sieht auf dem ersten Film radikal anders aus und hat doch mehr mit The Life of Chuck gemeinsam, als man auf den ersten Blick vielleicht meint. Die Rede ist von Fantastic Four First Steps. Ja, noch ein Superheldenfilm, nur wenige Wochen nach Superman und damit der dritte Marvel-Film in diesem Jahr, dabei aber auch hoffentlich die fantastische vierte Verfilmung der Fantastic Four. Vierte Verfilmung, fragt man sich jetzt vielleicht, denn ja, in den 90ern ließ Rechteinhaber Konstantin, genau die Konstantin, unter der Führung von Bernd Eichinger, zusammen mit Indie- und B-Movie-Legende Roger Corman einen Fantastic Four-Film drehen, der offiziell eigentlich nie veröffentlicht wurde, bis heute nicht. Der Grund war, was man heute im Filmgeschäft ein klassisches Suslove-Manöver nennen könnte. Die Filmrechte liefen aus, ließen sich aber durch die Produktion eines neuen Films verlängern. Also wurde mit möglichst wenig Geld, Mühe und Öffentlichkeitsinteresse ein Film zusammengeschustert, der nur behördliche Zwecke hatte. Erneut Bernd Eichinger mit Konstantin produzierte dann 2005 und 2007 für und mit Fox die beiden bekannten und neutral geduldeten Fantastic Four Filme unter der Regie von Tim Story. Ich sage neutral geduldet, aber der Virus der Nostalgie lässt Leute heutzutage auch diese Filme wohlwollend und mit einer war ja schon immer besser als der glatt gebügelte Marvel-Mist-Behauptung bewerten. Marvel selbst verwandelte diese Nostalgie unter anderem in Deadpool vs. Wolverine schon in nacktes Kapital. Es waren zwei bemühte, wohlmeinende Filme, die am nicht gerade übermäßigen Budget zu knapsen hatten und die das Kosmische der Vorlage bis auf eine lila Wolke nahezu komplett ausblendeten. Michael Chiklis als Ben Grimm alias Das Ding in einem realen Kostüm, war eine tolle Idee und irgendwie auch gar nicht schlecht umgesetzt und doch ist da irgendwie das beste Zeichen, warum diese Filme zweifellos Kinder ihrer Zeit waren. Diese beiden Filme sind aber für den Vergleich mit dieser Neuverfilmung deutlich relevanter als das, was danach kam, nämlich die berühmt-berüchtigte 2015er Version unter der Regie von Josh Trank. Diese wird aufgrund ihres genial-dämlichen Liedschrifttitels liebevoll Fanforstic genannt. Dieser Film ist aber auch ganz zentral ein Musterbeispiel dafür, für einen Film, der von Studioseite zurechtgestutzt, umgemodelt und auf Gedeih und Verderben jeder Außenreaktion untergeordnet wurde. Konstantin-Film war logischerweise inzwischen raus. Dass Josh Trank selbst laut mehreren Quellen, und diese sind glaubhaft belegt, selbst durch ihn teilweise, selbst am Set nicht gerade zutraulich war, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Doch im Grunde ist Fantastic Four 2015 ein von Shareholdern und Studiobossen vermurkster Vollmist, der eigentlich unguckbar ist und nicht mehr wirklich relevant ist, außer eben der Vollständigkeit halber, guckt man auf die Kinokarriere der Fantastic Four. Der Ansatz, die kosmischen Mutationen der Familie zu einem Cronenberg-artigen Body-Horror zu machen, Dr. Doom radikal zu verändern, die Familie umzukrempeln, den Body-Horror dann auf halber Strecke zu vergessen und keine Ideen zu haben, sondern nur den vagen Willen, eigentlich Superhelden-Action sein zu wollen, all das macht den Film, wie gesagt, nahezu komplett unbrauchbar. So hat diese Neuverfilmung, dieses Mal unter der Leitung von Marvel selbst und unter der Regie von WandaVision-Schöpfer Matt Shackman, mindestens einen großen Vorteil. Es wird ein leichtes sein, die beste Realverfilmung der Fantastic Four abzugeben. Und vorab, ja, das ist geglückt, wenn man mich jedenfalls fragt. Dieser Vorteil ist aber irgendwie auch direkt ein Nachteil, denn ja, gut und schön, Fantastic Four First Steps ist vielleicht besser als alle vier vorherigen Filme, aber wir haben diese Filme gesehen, oder die meisten davon. Und diese Filme haben uns vielleicht die Lust geraubt, die Fantastic Family so richtig wahrzunehmen. Die negativen Seherfahrungen der Vergangenheit haften diesen Figuren irgendwie an. Und klar, an sich, die Fantastic Four sind Marvels sogenannte First Family. Mit ihnen fing alles an, als Stan Lee und Jack Kirby aus Marvel, die zuvor Krimi-, Western- und Fantasy-Comics produzierten, einen Gegenentwurf zu den großen DC-Helden entwickeln. Dort waren Götter, Könige, abstrakte Helden jenseits menschlicher Gefilde unterwegs. Bei Marvel waren dann Helden geerdeter, menschlicher, verletzlicher, fehleranfälliger und so weiter. Ohne die Fantastic Four gibt es keinen Spider-Man, keine X-Men, keine Avengers. Das mag vermessen klingen, ist aber trotzdem im Grunde zutreffend. Nun, 60 Jahre später und nach zwei Jahrzehnten Superhelden- und insbesondere Marvel-Dominanz in den Multiplexen der Welt, droht den Fantastic Four, den neuen Fantastic Four, eine Art John Carter of Mars-Schicksal zu ereilen. Denn was bitteschön bieten diese Figuren heute noch, was wir nicht mit anderen Helden schon 27 Mal in den letzten Jahren in ähnlicher Form gesehen haben? Uns hängt ja jetzt schon ein Großteil des MCUs selbst zum Hals raus. Der nächste große Nachteil des Films ist dann nämlich logischerweise Marvel selbst oder das MCU. Dieses befindet sich in der größten Krise überhaupt. Captain America Falcon, ja, so hieß der ganz garantiert, der lief angesichts global veränderter Kinozahlen noch halbwegs ordentlich, die Thunderbolts konnten teils wirklich ausgesprochen positive und hoffnungsvolle Reaktionen auslösen, doch im Großen und Ganzen läuft das MCU nicht mehr richtig rund. Seit wann? Im Prinzip seit Avengers Endgame und Corona dem Spuk des Superhelden-Kinozeitalters ein, naja, nicht wirklich ein Ende gesetzt haben, es aber bis heute nachhaltig verändert haben. Marvel weiß seit dem Thanos-Ende im Prinzip nicht mehr wirklich, wohin es geht. Die Nach-Endgame-Phase wirkte ziellos, lieferte mehr vom Gleichen, nur weniger fokussiert, weniger zielgerichtet und weniger intensiv. Wie auch, wenn der große neue Bösewicht, Kang der Eroberer, zwischen zu vielen TV-Serien und einem verlorenen, ja, verlorenen Kinoduell gegen verdammt nochmal Ant-Man direkt wieder rausgeschmissen wurde. Auch hier der Vollständigkeit halber die Erwähnung, dass der Kang-Rausschmiss auch mit der realen Situation von Darsteller Jonathan Majors zusammenhängt, der wegen häuslicher Gewalt angeklagt und in Teilen verurteilt wurde. Aber selbst ohne Majors Zutun war man bei Marvel und bei Kevin Feige schnell nicht mehr überzeugt von Kang. Und so, in einer Zeit, in der man 5 Jahre lang einen neuen Blade-Film plant und ihn dann erstmal pausieren lässt, in der man in zunehmend banaler werdenden After-Credit-Szenen irgendwelche Leute rumlaufen lässt, die vielleicht, vielleicht auch nicht, niemals relevant werden, Grüße gehen raus an Kit Harington, Charlize Theron und Harry Styles, ist es dann fast folgerichtig, dass übereilt eine Phase abgeschlossen wird, um dann eine neue Phase einzuläuten. Kein echtes Finale, kein echter Übergang, sondern eher eine Marketinggeste, eine Suggerierung, dass nun bessere Zeiten bevorstehen. Nur ist diese neue Phase natürlich nicht wirklich neu. Sie ist weiterhin mehr vom Gleichen, sie ist weiterhin ein fast mitleidenderregender Anblick eines Filmstudios, welches versucht, seine alten Glanzzeiten wiederzubeleben. Und liebe DC-Fanboys und Girls, besser die Füße stillhalten, denn DC hat dieses eitle Spiel selbst in Perfektion durchgespielt und muss erstmal beweisen, dass es sich wieder gefestigt hat. Case in Point für den Notstand bei Marvel ist dann logischerweise die doppelte Besetzung des großen neuen Schurkens. Das ist einerseits das unnötige und eklerregend teure Comeback von Robert Downey Jr. und den Russos, und andererseits ein neuer Versuch, den vielleicht besten Schurken in ganz Marvel und manche würden sagen in der gesamten Superhelden-Comic-Literatur neu aufleben zu lassen. Die Rede ist von Dr. Doom. Der masketragene Herrscher des fiktiven Latveria soll die nächsten Avengers-Filme zwischen Secret Wars und der vagen Zukunft zentral mitbestimmen. Und Doom ist natürlich bekanntlich von Haus aus ein Fantastic Four-Schurke. Wer die Thunderbolts bis zum Ende gesehen hat, der ahnte schon, auch wenn diese neuen Fantastic Four eigentlich auf ihrer ganz eigenen Multiversumserde, nämlich Erde 828, leben, sollen sie dann doch irgendwann Teil des großen Franchises werden. Weil ihr Schurke gebraucht wird. Weil sie gebraucht werden. Als Kit, als Klebstoff, als Spachtelmasse eines quasi in Panik geratenen Superhelden-Franchises. Um es ganz hochtrabend, um mythologisch zu sagen, die Marvel-Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder. Also was immer auf Erde 828 auch passiert, ist somit impliziert zweitrangig, denn die große Maschine des Franchises hat längst andere Pläne mit diesen Figuren. Und apropos Figuren, war da nicht John Malkovich, also der legendäre Malkovich, kurz im Trailer in einer anfänglich noch unklaren Rolle zu sehen, ist jetzt im Film aber nirgendwo zu finden? Ganz genau, Malkovich fehlt leider komplett. Er sollte Ivan Kragov spielen, den Red Giant, in einer etwas anders gestalteten Öffnungssequenz des Films. Das ist bedauerlich, das sagt auch Regisseur Matt Shackman, der es natürlich hätte verhindern können, der aber den Fluss und das Pacing seines Films unter Kontrolle halten wollte. Und eines kann man Fantastic Four First Steps definitiv attestieren, oder zumindest ich würde es dem Film attestieren, nämlich, dass er eine lange Zeit einen durchaus guten Flow hat. Es ist jetzt kein meisterhaft arrangiertes Kunstwerk, welches emotional oder narrativ und in der Montage zu einer gigantischen Emotionsschneeballreaktion wird, wie zum Beispiel Christopher Nolans Oppenheimer als vielleicht etwas ungewöhnliches Beispiel. Aber es ist ein Film, der seine Basisinfos, seine Figuren, die Welt, die Bedrohung und die mögliche Bewältigung der Bedrohung lange Zeit sehr gut kontrolliert und vorstellt. Gerade die ersten 20 Minuten hauen uns eine, ach übrigens, das hier ist die Geschichte der Fantastic Four, Zusammenfassung voller In-Universe-Anekdoten um die Ohren, die trotzdem weder plump noch überfordernd wirkt. Wie genau kamen also die Eheleute Richards, die Geschwister Storm und Kumpel Ben Grimm, ja, mitgezählt, das sind trotzdem nur vier Leute, zu ihren Fähigkeiten? Wie konnte Supergenie Reed Richards, hier spannend gespielt, wirklich spannend gespielt von Pedro Pascal, die Welt, zumindest das, was wir von ihr sehen, so sehr beeinflussen, dass sie zu einem retrofuturistischen Wunderwerk mit fliegenden Autos, goldenen Schallplatten und wunderbar runden 60er-Designs wurde? Wie genau wurden die Fantastic Four zu Stars ihrer Welt, zu wissenschaftlichen, medialen und politischen Führern, die in ihrer sympathischen Art vergessen lassen, was für ein krasses Machtungleichgewicht hier herrscht? Und überhaupt, wie kam es dazu, dass unterhalb der Straßen dieses alternativen New Yorks eine weitere Zivilisation in der Stadt Subterranea unter der Führung von Mole Man, dem Maulwurfmann, haust? Das führt logischerweise zur Frage, Moment, Maulwurfmann? Den gab es doch auch bei den Incredibles, oder? Ganz genau, den gab es da, zumindest gab es den Underminer und der ist das gleiche in grün, auch wenn traditionell der Mole Man grün ist, aber egal. Nicht egal ist, dass sich der Film mit diesem Vergleich oder dieser Erinnerung an den Underminer den nächsten Nachteil aufhalst. Denn Pixars Die Unglaublichen sind natürlich ganz offensichtlich mehr als deutlich von den Fantastic Four inspiriert. In Konzeption, Gruppe, Fähigkeiten und Schurken. Und sie sind Animationsfilme unter der Regie von Brad Bird, der einer der besten Animationsregisseure überhaupt ist. Dies ist also ein Vergleich, den der neue Film im Prinzip nur verlieren kann. Gerade auch der zweite Film der Unglaublichen vollführt in Sachen Optik, Tempo und insbesondere in der Verkettung von Superheldenfähigkeiten mit Action-Verfolgungsjagden und zu bewältigenden Hindernissen Dinge, die dieser Realfilm einfach nicht kompensieren kann. Kaum ein Superhelden-Realfilm könnte es hier mithalten. Das ist eine haltlose Theorie, aber möglicherweise sind Animationsfilme das bessere Medium für Superheldenfilme. Vorausgesetzt, man knechtet die Mitarbeiter seines Animationsstudios nicht zu sehr, um absurde Deadlines einzuhalten. Nicht wahr, Spider-Verse-Filme? Fantastic Four First Steps lässt sich nach besagtem Intro, welches an sich schon nicht gerade ein Action-Highlight ist, aber dennoch Spaß macht, erstaunlich viel Zeit bis zum nächsten Adrenalin-Highlight. Das ist erst einmal positiv, denn wir haben genug Zeit, diese Familie etwas genauer kennenzulernen. Oder, naja, wir lernen Reed Richards etwas genauer kennen. Denn der klügste Mensch der Welt oder dieser alternativen Welt, der wird Vater und sein analytischer Verstand, der jede etwaige Möglichkeit durchspielen und absichern will, der kommt damit nicht so recht klar. Kurz darauf taucht dann eine galaktisch chromglänzende Surferin auf der Erde auf und verkündet irgendwie schnell und vage die Ankunft von Galactus, dem Weltenfresser. Widerstand ist zweklos und so. Für Reed und Sue Storm ist das quasi ein Stress-Add-on für den eigentlichen Stress mit dem Nachwuchs. Diese Stressdoppelung, wenn wir sie so nennen wollen, funktioniert erstaunlich gut. Eine etwas spätere Konfliktszene zwischen den beiden, in der Reed seine Theoriewelten seines Gedankenkosmos bespricht, wie er wirklich immer versucht, sämtliche Theorien und Möglichkeiten durchzuspielen, lässt kurz aufblitzen, was hier möglich sein könnte, dass Reed Richards eben nicht einfach nur ein neuer Tony Stark ist. Vanessa Kirby hingegen, die Sue Storm spielt, bekommt vom Skript nicht übermäßig viel zu tun. Aber, das muss erwähnt sein, immer noch wesentlich mehr als Jessica Alba oder Kate Mara. Kirby nutzt das, was sie bekommt, wirklich trotzdem ausgesprochen gut. Sie gibt der Figur eine implizierte Stärke und Wärme und positioniert sich damit als Anker der Gruppe, auch ohne die ganz großen Kampf- oder Dialogszenen. Dass Kirby dann auch als real werdende Mutter das Marketing des Jahrzehnts vollführt, ist dann nur ein Bonus. Der zum Steinwesen gewordene Ben Grimm, gespielt von Eben Moss Backrach aus der Serie The Bear, der sieht optisch großartig aus, wie der Film insbesondere auf der Erde ohnehin ausgesprochen gut aussieht. Er muss sich auf die Basics seiner Comicvorlage verlassen. Ben Grimms Selbstwahrnehmung und Ausgrenzung aufgrund der dauerhaften Verwandlung, die vage Schwärmerei für eine Frau, Kochfreuden und eine körperliche Stärke. Außerdem ist er jüdisch, das ist ein kanonisches Detail seit den Jack Kirby-Anfängen, welches aber bisher noch keine Verfilmung so richtig positioniert hatte. Ben Grimm ist ein unentbehrlicher Teil der Gruppe, so viel geht auf. Die tiefergehende Charakterisierung scheint man sich aber für spätere Filme aufzusparen. Und dann ist da an vierter Stelle Joseph Quinn, bekannt aus Stranger Things Staffel 4 und Gladiator 2, als menschliche Fackel. Chris Evans und Michael B. Jordan gelten in ihren jeweiligen Filmen als die Lichtblicke. Es ist wohl zu einfach und verlockend, Johnny Storm als Frauenheld, Angeber und hitzköpfigen Sprücheklopfer zu spielen. So gesehen sieht Quinn hier kein Licht, wenn man mir dieses Wortspiel erlaubt. Das liegt zentral an einem etwas anderen und eigentlich interessanten Charakteransatz, denn Johnny will als wertig, als würdig wahrgenommen werden. So fliegt er hier zwar sofort auf die Silver Surferin, bekommt aber auch einen halbgelungenen Nebenplot, dem etwas mehr Fokus und Entschlossenheit gut getan hätten. Weil dieser Nebenplot aber dann doch recht viel vom eigentlichen Unterhaltungsaspekt und Charme der Figur wegnimmt, kann man diesen Deal nur bedingt als gelungen bezeichnet werden. Mehr Entschlossenheit ist dann nach und nach das Stichwort und der Eindruck der zweiten Hälfte. Es gibt einen spontanen Ausflug ins All, Überlichtreise inklusive, der uns Galactus vorstellt, in Übergröße und inklusive seines kanonisch dusseligen Kostüms. Galactus erweitert aber auch die Bedrohung, also die Stakes, um eine neue und eigentlich recht spannende Facette. Er bietet einen Deal, er stellt die Fantastic Four vor ein sehr persönliches Trolley-Problem, also um ein Weichenstellerproblem, wo sie eine unmögliche Entscheidung treffen müssen. Oder eben einen Weg finden müssen an dieser Entscheidungsfindung vorbei. Es ist fast so, könnte man sagen, wie ein Franchise, der weiß, dass er sich verändern und erneuern muss, der aber das, was ihn einst groß und erfolgreich gemacht hat, nicht aufgeben will. Nach einem kurzen Besuch quasi am Set von Christopher Nolans Interstellar, könnte man sagen, geht es dann zurück, um alles Erlebte zu verarbeiten und um sich an die Lösung für das vermeintlich unmögliche Problem zu machen. Marketing und Franchise-Kenntnis haben uns Details von diesem letzten Drittel im Prinzip schon vorweggenommen. Und so wirklich glaubhaft will sich auch nicht die Möglichkeit festsetzen, dass die Thunderbolts-After-Credit-Szene und das Wissen vom Multiversum hier irgendwelche global tragischen Möglichkeiten und Konsequenzen zulassen könnten. Oder vielleicht doch. Durch die Gruppendynamik der Figuren und durch die Stars entsteht dann trotzdem eine gewisse Intensität im Finale, angetrieben auch durch einen wirklich wunderbaren Michael Giacchino Musikscore, der die Frage aufwirft, warum Scores so selten Chöre einsetzen. Glaubwürdigere Stakes und emotionalere Reaktionen als sonst im MCU, denn wirklich, Captain America ist ein Witz dagegen, all das täuscht nicht lange darüber hinweg, dass der Film im Laufe des letzten Drittels dann doch recht stark verflacht. Die vage Hoffnung, die man hatte, in Design, Gruppendynamik, Stakes und Dramaturgie wirklich erste Schritte in ein glorreiches neues MCU-Zeitalter zu machen, die ist irgendwann verloren. Wir sind inmitten eines zunehmend grauen Finales und da vergisst man dann doch irgendwie den Vergleich mit Incredibles, man vergisst das eigentliche Potenzial der Figuren und lässt sich gepflegt zum Ausgang transportieren, sozusagen, wie am Ende eines alltäglichen Arbeitsdienstages. Vielleicht ist es unfair, diesem Film diese Last der Franchise-Erneuerung aufzuzwingen. Im Prinzip ist Matt Shackmans Film nämlich ein optisch toller und durchweg unterhaltsamer Film mit teils spannenden Ansätzen und wirklich guten Momenten. Andererseits zwingt uns Marvel selbst diese Sichtweise auf. Das konnten sie nämlich schon immer, ihren Filmen eine externe Bedeutungsebene hinzuzufügen, die man als Zuschauer erstmal überprüfen will. Die Avengers zerbrechen in Civil War, Thor findet sich in Thor 3 neu oder der angeblich entscheidende Kampf schon in Infinity War. Jetzt ist es also die Franchise-Rettung. First Steps in die richtige Richtung, Baby Steps, Franklin Richards Steps. Von daher ist es eher Marvel selbst, die unfair zu ihren eigenen Filmen und eigenen Produkten sind, weil es ihnen nie erlaubt wird, ihnen, diesen Filmen, wird es nie erlaubt, wirklich das zu werden, was nach außen hin versprochen wurde. Es ist das Marvelsche Grundprinzip sozusagen, dass kein Film wirklich im Hier und Jetzt und für sich genommen stattfindet, sondern immer auf die Fortsetzung der Reihe und des Franchises aus ist. Diese Verweise und Anspielungen der finalen Minuten sind dann im Prinzip folgerichtig und sollten niemanden wirklich überraschen, der noch mindestens eine Hand am Puls des MCUs hat. Und trotzdem bleibt der Verdacht, dass diese alternative Erde 828, dass diese vier Helden, ihre tollen Darsteller und Regisseur Matt Shackman eigentlich mehr vollbringen könnten als einen rundum spaßigen, aber dann doch unbesonderen Superheldenfilm. Für eine gute Stunde kann man Facetten dieser Möglichkeiten definitiv erkennen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sie zu erkennen, ohne sie vollendet zu sehen, das ist der obligatorische Rorschach-Test für jeden Zuschauer. Tja, und das war's dann bei diesem heutigen kleinen, gar nicht mal so kurzen Solo-Review-Spezial zu The Life of Chuck und Fantastic Four. Wie gesagt, eine kleine Ausnahme, aus der Not geboren, aber der Donnerstag soll halt nicht stumm bleiben, weil wir haben weiterhin donnerstags keine Zeit. Und nur weil manche das etwas zu wörtlich nehmen, heißt es nicht, dass der Podcast ausfällt. Ich denke, nächste Woche ist wieder mindestens einer meiner Kollegen dabei, schon allein, weil sie mir wahrscheinlich keine zweite Solo-Aufnahme dieser Art zugestehen. Und irgendwann in naher Zukunft sind ja auch, glaube ich, wieder Hausaufgaben. Da sollte man sich auch mal drum kümmern. Von daher, in diesem Sinne, wie üblich, artig bleiben, aber nicht zu sehr. Adios zusammen und bis nächste Woche.